Dieser Podcast ist für ZuhörerInnen ab 18 Jahren bestimmt.
Erotikforum
FM.
Offen, ehrlich, intim.
Künstliche Intelligenz fehlt Emotion, Motivation und Kreativität. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das einzubauen. Wenn ich das Ganze dann noch mit einem sogenannten Sexbot verbinde, habe ich auch eine emotionelle Abhängigkeit. Bei Sexualität geht es ja jetzt nicht nur um das Tastbare im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es geht ja auch um Vorstellungen. Da wird nur viel, viel mehr Kummer und die Erotikbranche ist eine hochtechnologisierte Branche. Das Gehirn ist das größte Sexualorgan, nicht das, was irgendwo dranhängt oder wo man herumstochern kann.
Willkommen beim Erotikforum FM Podcast. Diesmal wird es wissenschaftlich, denn ich habe den Physiker Werner Gruber zu Gast. Er berichtet über Themen wie künstliche Intelligenz und ihre Funktionsweise, über Chatbots, Deepfakes und die innovative Pornoindustrie. Zudem beleuchten wir, wie KI und Robotik auch unser Sexualleben in Zukunft beeinflussen könnten. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf mögliche Zukunftsszenarien. Wie könnte das alles enden? Viel Spaß beim Zuhören! Ich begrüße Sie und ich hoffe, dass Sie mich heute im Interview nicht ausziehen werden.
Nein, habe ich nicht vor. Ich habe Wissen, teile dieses Wissen gerne und wenn jemand dieses und jenes nicht weiß, Sie glauben gar nicht, was ich alles nicht weiß.
Ja, es geht heute um KI. KI ist in aller Munde, spätestens seit dem Release von ChatGPT. Jetzt ist es ja so, dass wir hier sind im Erotikforum FM Podcast und da geht's um Sexualität, Liebe und Beziehungen. Und ich möchte gleich mal mit der Frage starten, könnte denn KI in Zukunft die menschliche Sexualität sogar überflüssig machen?
Das ist jetzt eine sehr vielschichtige Frage, weil Sexualität ist jetzt sozusagen, da gibt es jetzt mehrere Aspekte. Erstens einmal, was ist künstliche Intelligenz? Ich würde mal sagen, fangen wir mal mit den Begrifflichkeiten und den Definitionen an.
Wunderbar, ja.
Künstliche Intelligenz hat mit der menschlichen Intelligenz sehr wohl etwas zu tun. Wenn wir heute uns eine Obstschüssel ansehen, dann werden wir sofort erkennen, alles, was länglich und gelb ist, ist eine Banane. Alles, was rot und rund ist, ist ein Apfel. Nein, muss nicht sein, weil der Granny Smith ist zum Beispiel auch grün, der ist grün, aber auch rund. Es gibt übrigens auch rote Birnen. Was macht unser menschliches Gehirn? Unser menschliches Gehirn greift auf seine Erinnerungen zurück und vergleicht und erstellt ein sogenanntes statistisches Abbild. Und dieses statistische Abbild, der Apfel wird nämlich nicht über die Form definiert, sondern vor allem dort, wie der Stiel an den Apfel angemacht ist. Das unterscheidet den Apfel von der Birne. So, und jetzt hat unser Gehirn jahrelang gelernt, vor allem wie wir klein waren, was ist ein Apfel, was ist ein Birn, was ist ein Erdäpfel und so weiter, was ist eine Banane. Und aufgrund dieser statistischen Daten wissen wir dann Apfel, Banane oder Birne. So, die künstliche Intelligenz macht eigentlich nichts anderes, als dass sie statistische Daten hernimmt und daraus ein Modell der Umgebung macht. Schönes Beispiel, Fahrzeuge, die ohne Personen fahren können. Das ist eine statistische Abbildung von Straßen und wenn dann ein Verkehrsschilder auftaucht mit Tempo 80, weiß das Auto, da sollte man jetzt weniger Geschwindigkeit fahren und da taucht eine Person auf, die könnte möglicherweise auf die Straße springen. Das ist künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz hat sich jetzt in den letzten Jahren extrem weit entwickelt. Und wir sind heute zum Beispiel, und das, wir kommen dann schon gleich in den Bereich des Erotikforums, die hat sich insofern ganz spannend entwickelt, dass es heute möglich ist, wenn Menschen andere Menschen sehen, kann man aufgrund des Gesichtsausdrucks erkennen, was diese Person gerade fühlt, ob sie traurig ist, ob sie fröhlich ist, ob sie glücklich ist. Mhm. Ja, und das kann aber heute, dieses statistische Modell kann auch heute schon ein Computer machen. Das Ganze geht sogar so weit, dass die Computer manche Dinge besser können als wir Menschen. Zum Beispiel gibt es jetzt eine App, die funktioniert im Moment leider nur im Englischsprachigen. Da mache ich im Handy, mache ich die App auf, es wird ein Satz geschrieben. Und wenn ich diesen Satz ausspreche, kann diese App mir sagen, mit 89%iger Wahrscheinlichkeit, ob ich Diabetiker bin oder nicht. Nur aufgrund meines Stimmmusters. So, im Bereich der Emotionen, das war übrigens die Hamburger Polizei, waren die ersten, die haben das schon vor, glaube ich, 20 Jahren gemacht, wird automatisch, wenn man anruft bei der Hamburger Feuerwehr oder Polizei, wird automatisch bestimmt der Alkoholgehalt der Person, die anruft. Weil die haben so irrsinnig viele Anrufe gehabt, wo sie irgendwelche Leute die Notrufnummern blockiert haben und die sehen heute sofort, okay, der ist angesoffen oder normal, wie ist der Notruf zu bewerten?
Ja.
Und das ist tatsächlich klassische künstliche Intelligenz. Und jetzt kommen wir aber in den Bereich hinein, wo man dann sagt, so, ja, wir sind heute in der Lage, zum Beispiel auch den emotionellen Status eines Menschen aufgrund seiner Stimmlage und seines Gesichtsausdruckes am Computer interpretieren zu können. Mhm. Und da beginnt die Sache jetzt spannend zu werden, wo wir eine emotionelle Interaktion haben können. Und da beginnen wir jetzt natürlich in dem Bereich auch, wo man sagt, ja, kann Liebe das ersetzen. Jetzt müssen wir nur vielleicht ein bisschen aufpassen, weil yeah. Der Begriff Sexualität kann ich jetzt einmal einerseits das Erotische meinen, kann ich aber auch schlicht und einfach die Fortpflanzung meinen. Für die Fortpflanzung brauche ich heute tatsächlich Spermien und Eizellen und das funktioniert im Labor relativ gut. Wir haben sogar schon künstliche Plazentas. Die sind aus dem Medizinischen und da geht es jetzt gar nicht um die Fortpflanzung, sondern wir haben hin und wieder Frühchen, die so früh geboren sind, dass sie auch in einem Brutkasten nicht überleben können. Mhm. Und deswegen forscht man auch an künstliche Plazentas und die funktionieren teilweise schon, zumindest im Labormaßstab, ganz gut. Und ich sage einmal, wahrscheinlich wird man in 20 Jahren sagen, okay, eigentlich den biologischen Teil des Kindergebärens und Zeugens könnte man im Labor machen mit relativ guten Ergebnissen. Aber ob man das jetzt wollen, ist eine andere Frage, aber das ist jetzt einmal sozusagen der biologisch-technische Teil der Sexualität. Also wir müssen immer alles miteinander betrachten.
Könnte denn KI Menschen helfen, ihre Sexualität besser zu verstehen und erkunden, wenn man das jetzt mal so im positiven Sinne betrachtet?
Da ist jetzt einmal die Frage, was heißt besser verstehen? Wenn ich heute ChatGPT frage und sage, ich weiß jetzt nicht, bin ich, und das ist tatsächlich für manche Jugendliche ein großes Thema, ob ich hetero oder homosexuell bin, da kann jetzt schon ChatGPT, indem ich schlicht und einfach frage, du, ich habe das und das und das, was meinst du, bin ich eher so oder so. Wie vertrauenswürdig die Antwort ist, ist jetzt eine andere. Da wird sie sicher noch was tun. Was heißt seine Sexualität erkunden? Ich sage einmal so, das Schöne ist, stellen wir uns einmal die Frage, warum geht es im Leben? Was hat ein Bakterium und ein Mensch gleich? Was zeichnet Leben aus? Es geht um drei Dinge, die alle biologischen Lebewesen auf der Erde ident haben. Das geht von Bakterien bis zum Menschen. Das erste, primärste und einfachste ist Kontrolle des Flüssigkeitshaushaltes. Wenn ein Bakterium kann tatsächlich über die Oberfläche, über die Zellmembran steuern, wie viel Flüssigkeit ist drinnen und wie viel ist in der Umgebung. Wenn es viel drin ist, platzt es, wenn es zu wenig drin ist, vertrocknet es. Das gilt auch für uns Menschen, ich sage einmal, Lulu und Trinken.
Ja.
Das zweite, Stoffwechsel und Energiezufuhr. Wir müssen unseren Körper oder auch das Bakterium, seinen Körper, aufrechterhalten. Das hat jetzt zwei Dinge. Erstens einmal brauche ich Energie, um etwas zu tun. Und das zweite, auch Reparaturmechanismen herbeizuführen. Das geschieht dadurch, dass ich sowohl Energie als auch Substanzen in den Körper einbringe, die für die Reparaturmechanismen, Moleküle verwendet werden. Also Essen und ich muss natürlich auch wieder rausbringen, die Schadstoffe, Gaxi. So, und das dritte, was wir noch haben, und das geht vom Bakterium bis zum Menschen, ist tatsächlich der Begriff Sexualität. Jetzt muss man sagen, beim Bakterium ist das eher eine total fade Angelegenheit. Bei Menschen kann das schon durchaus spektakulär sein. Oder auch nicht. Kommt drauf an, was man studiert. Und es ist jetzt, und das sind jetzt einmal diese drei Grunddinge. Und jetzt könnte man, und da beginnt die Sache spannend zu werden, das ist Leben. Was unterscheidet das Krokodil von einem Bakterium? Das Krokodil ist nämlich evolutionär total spannend. Das ist das, also Reptilien, um genau zu sein. Das sind die ersten Lebewesen, die eine Landkarte ihrer Umgebung herstellen können. Das heißt, Krokodile wissen, wo finde ich Nahrung, wo finde ich Geschlechtspartner, wo finde ich was zu trinken. Mhm. Evolutionär ganz eine wichtige Stufe. Und jetzt gibt es den Homo neanderthaliensis, oder ich sage mal, es gibt da schon bei Affen, dass die nicht nur etwas wissen über, wo finde ich was, sondern wo finde ich was mit welcher Qualität. Das heißt, die wissen, dort gibt es eine Futterstelle, da finde ich eher Süßes, dort finde ich eher Salziges und dort ist besseres und schlechteres Wasser. Das heißt, sie wissen auch schon etwas über die Qualität des Ortes und können sich auch schon entscheiden, zwischen welchen Orten sie haben. So, und jetzt haben wir den Homo sapiens, den Menschen. Und bei Menschen geht es schlicht und einfach darum, ich fasse das jetzt einmal ein bisschen plakativ zusammen, wo kriege ich das beste Wiener Schnitzel zum günstigsten Preis von der lässigsten Könnerin serviert?
Ja.
Was hat das jetzt? Das günstigste, beste, lässigste, das sind immer das Beste. Der Mensch ist es gewohnt zu optimieren.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was wir machen. Wir wollen immer das Bestmögliche herausholen, haben aber das große Dilemma, nach was richten wir unser Leben aus? Ich kann jetzt mein Leben ausrichten, dass ich sage, ich möchte möglichst viel Geld verdienen. Ist eine Variante. Es gibt aber andere Personen, da gehe ich zum Beispiel dazu, ich möchte möglichst viel wissen. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ich möchte möglichst viele Geschlechtspartner haben oder Partnerinnen haben. Und da gibt es jetzt verschiedene Optimierungs- und Mischstrategien. Da einer sagt, eigentlich möchte ich eine wunderbare Familie haben, möchte aber auch viele Geschlechtspartnerinnen haben. Deswegen ist der Swingerclub erfunden worden.
Ja.
Und das sind jetzt halt die Dinge, wenn man jetzt sagt, seine eigene Sexualität erfahren, das funktioniert einmal sehr praktisch. Die wirkliche Frage ist jetzt die, wie weit kann man gewisse Optimierungsverfahren machen? Und wir wissen zum Beispiel heute schon, das sind die Cookie-Einstellungen, das hat auch noch nicht viel mit Intelligenz zu tun oder schon gar nicht künstliche Intelligenz. Mhm. Wenn heute einer sich eine Porno-Webpage anschaut, wird gespeichert, was sind seine persönlichen Interessen oder ihre persönlichen Interessen und danach wird das Programm ausgewählt und das war es im Prinzip. Ja, das unterstützt. Die Frage ist mir zu allgemein und zu unspezifisch, die brauche ich genauer.
Grundsätzlich denke ich, dass durch KI, durch diese ganzen neuen Technologien, natürlich man zu viel mehr Wissen kommt auch und man zu viel mehr...
Da grätsche ich gleich rein. Glauben Sie, dass wir ein Wissensproblem über Sexualität haben? Ehrlich gesagt,
nein, ich glaube, dass wir zu wenig offen darüber reden und dass man zu wenig Einblicke hat.
Da kommen wir jetzt auf eine spannende Geschichte, wo uns tatsächlich die künstliche Intelligenz sogar schon ein tolles Messergebnis gegeben hat. Tatsächlich ist Folgendes passiert. 4 Wochen vor dem Lockdown 1 in Österreich ist in Amerika von der FDA ein KI-Psychotherapeut zugelassen worden. Der hat tatsächlich, kann psychotherapeutisch arbeiten. Und da war natürlich die Frage, wie gut ist der wirklich? Und das Ganze wurde wissenschaftlich begleitet und vor ein paar Wochen wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Und dieser Psychotherapeut ist genauso gut wie ein menschlicher Psychotherapeut. Bei einem einzigen Problemstellung ist er sogar besser als jeder menschliche Psychiater.
Wahnsinn,
und jetzt fragen Sie mal, welche Problemstellung?
Welche Problemstellung?
Sexualprobleme. Ganz einfach. Man tut sich leichter, einem Computer seine Probleme zu sagen, ob das Zumpfelsklar oder das groß ist oder der Busenklar, was auch immer.
Nein.
Tue ich mir leichter, einem Computerprogramm mich anzuvertrauen, als einem Menschen, den ich face-to-face anschaue und sage, bitte, ich habe da das und das Problem, weil wir natürlich da durchaus Hemmungen haben, da kann man jetzt drüber diskutieren, wo das herkommt.
Ob von da Vorurteilen, von
Religionen, was auch immer, das ist ein eigenes Thema.
Ja.
Aber da sehen wir tatsächlich, und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein Gespräch mit einem Computerprogramm über seine Sexualprobleme mehr bringen, als wenn man sich ein schweres, großes Auto kauft.
Aber wo führt uns das hin, was denken Sie?
Naja, da haben wir jetzt mehrere Varianten. Und da fangen wir an, auch juristisch Mordsprobleme zu bekommen. Erstens, das, was einmal sehr vernünftig und sinnvoll sein kann, wenn wir jetzt sprechen über Liebe, Erotik und so weiter, geht es ja nicht darum, das Gefühl per se zu haben. Da kann man hergehen und theoretisch mit einigen Drogen nachhelfen. Das ist jetzt nicht das Thema. Die Frage ist nur die, was verbinden wir mit einem, und das muss jetzt gar nicht einmal der erotische Liebesakt sein, sondern einfach liebevolle Zuwendung zu einem anderen Menschen.
Genau, ja.
Damit haben wir eigentlich Handlungen. Das heißt, ich fahre mit meiner Lebenspartnerin gemeinsam in den Urlaub. Ich möchte ihr Wertschätzung zeigen. Ich möchte ihr zeigen, du bist mir wichtig im Leben. So, jetzt haben wir leider das Problem, dass es Menschen gibt, die mit der Liebe Pech haben oder einfach einmal phasenweise allein sind, sozial vereinsamt sind. Und da kann jetzt tatsächlich ein KI-generiertes Programm sehr wohl könnte helfen. Ich glaube jetzt im Moment sind wir noch nicht so weit. Es ist ganz knapp davor, sagen wir mal ein halbes Jahr, ein Jahr. Vor allem, wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass möglicherweise wenn wir den Haushalt auch noch verbunden haben mit Computern, beginnt die Sache insofern spannend zu werden, weil wenn ich dann am Abend heimkomme, kann mich Alexa fragen, wie war's? Gut, da weiß ich, das ist nur Alexa. Aber wenn dann dieses Computerprogramm sagt, du, ich habe gemerkt, aufgrund deiner Handy-Telefonierzeiten, dass du heute mit dem Chef ein sehr langes Gespräch und dann ein sehr kurzes Gespräch hast, wahrscheinlich hast du ziemlich viel Stress, deswegen habe ich dir dein Lieblingsrezept vorbereitet, ist das das, was ich mir von meiner Partnerin erwarten würde? Und wenn mich dieses System erkennt, beginnt die Sache dann tatsächlich nicht unspektakulär zu werden. Und wenn ich das Ganze dann noch mit einem sogenannten Sexbot verbinde, habe ich auch eine emotionelle Abhängigkeit. Und da beginnt einmal, das ist das Erste. Das Zweite, was wir haben, und zwar, das wäre jetzt der Bereich, und da beginnt es jetzt juristisch ganz gefährlich zu werden, was machen wir mit Sexualpraktiken, die in Österreich verboten sind?
Genau, das war nämlich auch eine meiner Fragen, weil das einfach auch eine ethische Frage aufwirft.
Ja. Zum Beispiel, ich kann heute mit Bildprogrammen, also auch Videoprogrammen, kann ich heute hergehen und kann beginnen, ich sage sehr direkt formuliert, Kinderpornografie kann ich generieren. Da ist in dem Fall tatsächlich, da gibt es, bei der normalen Kinderpornografie gibt es Opfer, ganz klar. Gibt
ganz
auch Täter.
Ja.
Wenn das Ganze KI generiert ist, gibt es eigentlich keine Opfer mehr.
Ja.
Weil das ist tatsächlich, es stimuliert nur die Fantasie. Wie schaut, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für mich persönlich da noch keine Antwort gefunden. Und das ist aber etwas, was wir eigentlich sowohl auf breiter gesellschaftlicher als auch auf juristischer als auch auf psychologischer Basis diskutieren sollten. Und diese Diskussion wird nicht geführt. Es wird darüber diskutiert, was darf KI im Moment nicht und was darf sie. Aber zum Beispiel, das sind nämlich Dinge, wir wissen heute, dass das ist so die Größenordnung, muss man genau sein, Interesse an Kinderpornografie sind in der Größenordnung 3-5% der Bevölkerung. Das ist tatsächlich ein relativ hoher Wert, aber ausleben tun es davon nur sehr, sehr wenige. Das heißt, da gibt es eine tolle Hamburger Studie, weil das Problem ist, dass bei Psychotherapie in Deutschland, in Österreich kenne ich die Regelung nicht, wenn man zum Psychotherapeuten geht und sagt, boah, ich habe das Bedürfnis mit kleinen Kindern, muss der Psychotherapeut das sofort der Polizei melden. Das heißt, da ist dieses Vertrauensgrundsatz ist aufgehoben. Und da hat es eine junge Gruppe von Psychotherapeuten, Psychologen und Wissenschaftlern in Hamburg, auch wieder Hamburg gegeben, die gesagt haben, damit kriegen wir aber keine Daten. Und man hat viel zu wenig Daten gehabt. Und da ist man dann drauf gekommen, dass tatsächlich Personen, die Probleme haben mit Kinderpornografie, die niemals in ihrem Leben zum Täter geworden sind, die sagen, ich weiß, das darf ich nicht machen, aber eine psychologische Betreuung brauchen, zu sagen, wie gehe ich damit um, wie schaue ich, dass ich nicht zum Täter werde, das ist nämlich die bedeutend größere Personengruppe und da könnte dann möglicherweise, und das wissen wir noch nicht, da fehlen uns schlicht und einfach die Daten, fehlen uns tatsächlich Geschichten. Ja.
Jetzt will ich ja natürlich hier im Erotikforum FM Podcast konkreter ein bisschen über Sexualität, Liebe und Beziehung wissen von Ihnen. Ist es denn so, fangen wir mal an mit virtueller Sex und Chatbots. Wird man denn in Zukunft unterscheiden können, ob man mit einem echten Menschen oder einer KI zum Beispiel nur chattet?
Dazu gibt es den sogenannten Turing-Test. Das ist ein Test, der von einem der größten Wissenschaftler aus dem Bereich der Informatik geschaffen wurde. Turing hat der Frage, wann funktioniert eine künstliche Intelligenz? Und er hat gesagt, ganz einfach, setzt 20 Menschen und 20 Computerprogramme, 40 normalen Menschen gegenüber. Das heißt, man sieht nicht, mit wem man sich unterhält. Das geschieht ausschließlich über Tastatur. Und dann stellt es fest, versucht herauszufinden, ob ihr mit einem Menschen oder einem Computerprogramm chattet. Mhm. Und das letzte Ergebnis des letzten großen Turing-Tests ist sehr beeindruckend ausgegangen. Alle künstlichen Intelligenzen wurden als künstliche Intelligenzen identifiziert, aber alle Menschen ebenfalls als künstliche Intelligenzen. Das heißt, also mit dem Ergebnis hat keiner gerechnet, aber eigentlich kann man schon sagen, wenn es gut gemacht ist. Und jetzt kommt natürlich nur was ganz Spannendes. Ich kenne wirklich sehr viele Programme aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Viele dieser Programme haben noch Fehler. Manche Fehler kommen dann sogar in die Medien, wo man sagt, boah, da hat man das und das. Mhm. Was unterscheidet ein technisches Gerät von einem Menschen? Nehmen wir an, sozusagen ein Mensch macht eine Handlung und ein technisches Gerät macht dieselbe Handlung. Das technische Gerät wird am Anfang sogenannte Kinderkrankheiten haben. Wenn diese Kinderkrankheiten ausgemerzt sind, werden diese Kinderkrankheiten nicht mehr auftreten und das Ding wird kaum Fehleranfälligkeiten aufweisen. Während Menschen das immer wieder haben, wenn wir keinen schlechten Tag haben und. Das heißt, tatsächlich, und ich halte das durchaus für sehr wahrscheinlich, und wir dürfen ja nicht vergessen, bei Sexualität geht es ja jetzt nicht nur um das Tastbare im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es geht ja auch um Vorstellungen. Wir haben gerade im Bereich der Erotikliteratur geht es, also ich glaube, ein sehr schönes Beispiel war dieser Roman 50 Shades of Grey, wo dann manche Damen und Herren versucht haben, das nachzustellen und sind einfach draufgekommen, das geht technisch nicht einmal. Und da hat es einige ganz nicht unspektakuläre Geschichten gegeben. Und das ist jetzt, glaube ich, genau das, dass es bei Erotik und Sexualität auch darum geht, das Gehirn zu stimulieren. Und das, wir dürfen eins nicht vergessen, das Gehirn ist das größte Sexualorgan. Nicht das, was irgendwo dranhängt oder wo man herumstochern kann.
Jetzt geht es um die Deepfakes. Also man kann ja schon sehr realistische Bilder und auch Videos mit KI erstellen. Zum Beispiel kann man einem Porno das Gesicht einer bekannten Persönlichkeit geben. Denken Sie, wird man irgendwann solche Deepfakes nicht mehr von echten Aufnahmen unterscheiden können? Und was denken Sie, macht das mit uns?
Ich glaube, es wird tatsächlich genau dasselbe passieren. Wir haben jetzt seit Einführung des Internets und seitdem Webcams und Mikrofone nicht mehr die Welt kosten, sondern sehr viele Podcasts entstanden, wie zum Beispiel auch dieser. Ja. Es wird jetzt dasselbe passieren mit Filmen. Es ist nur noch eine Frage der Rechenkapazität und der Computerprogramme. Und die Computerprogramme werden, um nicht zu sagen, wöchentlich besser. Und es ist nur noch die Frage, wie viel Geld bin ich bereit auszugeben. Und jetzt ist die Frage, will jemand Geld verdienen oder macht das jemand nur für sich zu Hause, ja, Spaß und so weiter. Mhm. Ja, ich gehe davon aus, es wird das geben. Und wie sich die Gesellschaft dann darauf einstellt, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben hier sehr hochgradig nichtlineares System. Der Begriff Nichtlinearität ist der wahrscheinlich in der Bevölkerung meist unterschätzteste Begriff. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel, was sogar in dieses Erotikforum passt. Mhm. Was sind die meistgesehensten Videos im Internet?
Pornos, nehme ich an.
Nein. Katzenvideos.
Okay.
Es sind tatsächlich Katzenvideos. Können Sie nachschauen auf Google?
Ja.
Katzenvideos werden am meisten gesehen. Was sind die zweitmeistgesehensten Videos?
Das wären dann wohl die Pornos.
Genau. Also was wäre das Beste? Man macht eine Webpage mit Katzenpornos. Genau, funktioniert nicht. Ich habe es ausprobiert.
Wirklich? Sie haben es ausprobiert?
Ja, ich habe einmal geschaut im Internet. Ich habe drei Tage gebraucht, bis ich drei Videoschnipsel gefunden habe, wo man sieht, dass Katzen sehr viel Spaß miteinander haben.
Okay.
Und habe die auf die Webpage gestellt. Es hat keinen Menschen interessiert.
Ja.
Das nennt sich Nichtlinearität. Zwei Dinge, die sehr gut funktionieren, zusammenbringen, funktionieren einfach nicht. So, und jetzt kann man aber genauso sagen, wie entwickelt sich die Menschheit? Und wir dürfen eins nicht vergessen, ich gehe wieder zurück, was wir heute schon gehabt haben, was heißt Leben? Leben heißt Sexualität. Ja, es wird Personen geben, die werden, wie jetzt schon, auf Pornhub hängen bleiben und sagen, das reicht mir. Ich brauche nicht mal mehr rausgehen, ich gehe nur noch zum Arbeiten, Einkaufen, gehe ich raus und die restliche Zeit schaue ich mir die Porno-Webpages an. Es wird aber genauso Menschen geben, die sagen, ich schaue mir RTL den ganzen Tag an, es wird Menschen geben, die sagen, ja, ist nett, aber ich möchte das Ganze auch im Taktilen erleben. Und ich glaube, es wird hier wahrscheinlich eine Verschiebung der Pornoindustrie geben. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das, was man, und wir sehen ja jetzt schon, dass manche Porno-Starlets Lippen aufspritzen und. Das heißt, sich sozusagen einem scheinbaren Idealbild des gewünschten Objekts verändern. Und das Ganze wird halt dann mehr in der Virtualität passieren. Und ja, es wird einen gewissen Prozentanteil geben und es wird einfach die Qualität besser. Ich glaube aber jetzt nicht, dass es die Gesellschaft, aber das ist eine persönliche Meinung, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ich glaube nicht, dass es die Gesellschaft strukturell ändern wird. Das Einzige, was steigen wird, ist, dass man einen besseren Internetprovider braucht.
Wird man sich bald jedes Wunschszenario in einem Porno lebensecht erstellen lassen können? Quasi der persönliche Porno, der genau die eigenen Fantasien bedient?
Naja, es gibt tatsächlich schon Firmen, wo man das bestellen kann. Und zwar jetzt nicht im Internet, sondern mit realen Schauspielern. Das gibt's. Gibt es in Deutschland ein paar Firmen, wo man sagt, ich wünsche mir einen Porno, wo genau das und das dargestellt wird. Das wird sicher kommen. Ich glaube, was noch viel spannender wird, und an das denken viele noch gar nicht, weil wir reden jetzt über Pornos gut. Da kann ich heute schon mit Videoprogrammen schon ganz gut das machen.
Ja.
Spannender wird die Sache, sobald ich dann aber auch, wir haben noch einen wichtigen Bereich vergessen, nämlich das Taktile. Nämlich tatsächlich, dass ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel, was total spannend ist, in Japan gibt es einen ganz großen Markt für Sexpuppen.
Ja,
und die sind schon, die sind schon ziemlich realistisch. Ja. Und jetzt kommen wir sozusagen die Verbindung künstliche Intelligenz mit Robotik.
Genau.
Und da sind wir dann in der Robotik, wo man dann sagt, so, und vor allem jetzt kommen sozusagen mehrere Dinge zusammen. Wir haben in Beziehungen, wunderbare Beziehungen, die ein Leben lang halten. Und ich sage jetzt einmal ein Beispiel, sie steht auf dem Swingerclub, er ist eher SM. Das geht sich nicht aus. Aber in der Beziehung funktioniert das tadellos und die haben ihre Sexualität und leben auch ihre Sexualität aus. Aber es fehlt nur irgendwo was. Das will man nicht aufgeben, weil, gut. So, jetzt habe ich natürlich hier die Möglichkeit, dass ich sage, okay, du Schatzi, weißt was, wir machen uns da so einen eigenen, gut, wir sind in Niederösterreich, einen eigenen Keller. Und der eine hat die rechte Ecken, die andere die linke Ecken und baut sich dann tatsächlich, und ich bin überzeugt, dass es da an technischen Geräten, und wir haben ja gesehen, ein schönes Beispiel, Sie wissen, was das meistverkaufteste Produkt in Italien während dem Lockdown 1 war? In Italien Vibratoren.
Okay.
Und diese Vibratoren kann man aber auch schon technisch sehr gut steuern. Da gibt es welche, die EKG, EEG gesteuert sind und so weiter, also wo man in alle Richtungen alles machen kann. Das ist erst der Beginn. Da wird noch viel, viel mehr kommen und die Erotikbranche ist eine, klingt jetzt tatsächlich blöd, ist eine hochtechnologisierte Branche. Und da wird noch einiges auf uns zukommen und es wird sicher nicht unspannender.
Ja, diese Sexroboter, das war eben auch von mir so eine Frage. Ist es denn nur eine Frage der Zeit, bis es menschenähnliche Sexroboter geben wird? Oder gibt es da noch wesentliche Stolpersteine? Also ist das, wie schätzen Sie das zeittechnisch ein?
Also wenn man sich die Technologie in Japan anschaut, ist es sehr beeindruckend. Es ist eine Kostenfrage. Im Moment ist es so, dass sich ein normaler Mensch das nicht leisten kann. Ich habe das tatsächlich gesehen schon in den Laboren, weil man arbeitet sehr stark dran, sogar interessanterweise universitär. Japan ist da im Moment massiv führend und es ist extrem beeindruckend. Und wenn man jetzt, ich sage mal, aus einem Meter Entfernung diese Figuren sieht, und man weiß nicht, dass das ein Roboter ist, würde man sagen, okay, das ist menschenähnlich. Was im Moment noch nicht funktioniert, ist die Gesichtsmimik. Das wird noch eine Zeit lang brauchen. Aber ich glaube jetzt einmal, dass es einige Sexualpraktiken gibt, wo die Gesichtsmimik nicht ganz so wichtig ist. Und damit, da geht schon einiges.
Da geht schon einiges. Ja, aber wie denken Sie, wird die Psyche von uns Menschen mit diesen neuen, auch im sexuellen Technologien beeinflusst? Und wird es unsere Libido, also das Lustbedürfnis, verändern?
Ich glaube, es wird genauso stark die Veränderung sein, wie wir sie bisher durch, ich sage mal früher, Playboy und Penthouse, die ja vor allem nur deswegen gelesen wurden, weil sie sehr hochwertige Artikel drinnen hatten. Und wie dann später das ganze Internet aufgekommen ist. Ich glaube, es wird technisch besser werden, aber das war es dann auch schon. Und ich glaube, wir werden noch immer genau dasselbe Problem haben, dass 13-, 14-, 15-jährige junge Menschen sagen, wie nähere ich mich dem anderen Geschlecht an? Wir werden immer noch das Problem haben, dass Menschen dann sagen, boah, die ist es, die will mich aber nicht. Und so weit, also es werden genau dieselben Probleme sein. Es wird halt sozusagen, das Hintergrundrauschen wird etwas schöner sein. Das ist das Einzige, was sich ändern wird.
Das finde ich direkt beruhigend. Ich hätte da jetzt aber noch eine Abschlussfrage an Sie. Wird die KI unsere Mitmenschen auch im sexuellen Bereich Ihrer Meinung nach überflüssig machen?
Es ist so, es gibt im Moment 3 Szenarien, die durchdiskutiert werden. Das erste Szenario ist, alles, was wir glauben, was die künstliche Intelligenz kann, stimmt alles nicht und wir kommen irgendwie drauf, das kann nur die Hälfte von dem, was es im Moment verspricht. Schaut aber nicht danach aus, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe schon vor 10 Jahren darauf hingewiesen, dass sowas wie ChatGPT kommen wird, habe aber noch nicht den Namen gewusst. Und zum Beispiel, wir sind jetzt gerade in der Entwicklung von der künstlichen Intelligenz zur synthetischen Intelligenz. Bei der künstlichen Intelligenz fehlt Emotion, Motivation und Kreativität. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das einzubauen. Und wann das dabei ist, sind wir dann schon sehr menschenähnlich. Und dann gibt es 2 weitere Szenarien. Das eine Szenario ist die sogenannte Singularität. Das heißt, wir haben eine künstliche Intelligenz, die intelligenter ist als ein Mensch, und zwar strukturell intelligenter. Das heißt, es brauchen dann vom Menschen gemachte Erfindungen, ist die künstliche Intelligenz uns einfach schon voraus. Dann, da ist jetzt die Frage, da gibt es jetzt 2, 3 Varianten, dass man sagt, okay, diese künstliche Intelligenz, diese Singularität wird dann sagen, ja, die Menschheit ist eh ganz lieb und ich kümmere mich drum und werde die so hegen und pflegen. Oder, und das ist die 3. Variante, das ist das sogenannte Terminator-Szenario, weil wir werden einmal das Problem haben, dass künstliche Intelligenzen oder ich sage einmal synthetische Intelligenzen, sobald auch die Robotik, bei der Robotik fehlt tatsächlich noch einiges. Mhm. Klingt jetzt blöd, allein die Stromversorgung von einem Roboter für einen Autonom ist ein ziemliches Problem. Man denkt nur, wie lange hält sein eigenes Handy, aber da müssen Motoren bewegt werden, was noch viel komplexer ist. Und da haben wir jetzt das Problem, sobald die Robotik und die synthetische Intelligenz zusammenkommen, einer dieser Roboter wird auch Ressourcen benötigen. Unsere Ressourcen bestehen in Nahrungsmitteln, Sauerstoff, Wasser. Die Roboter werden vielleicht Ähnliches brauchen oder vielleicht ganz andere Sachen. Und wenn wir aber uns gemeinsam Ressourcen teilen müssen, wird es einen Kampf um Ressourcen geben. Und sobald es einen Kampf um Ressourcen gibt, sind wir im sogenannten Terminator-Szenario. Und dann haben wir den Kampf, im wahrsten Sinne des Wortes, da schaut es nicht, wenn man sich anschaut, 1982, Terminator, James Cameron. Hollywood hat das immer schon sehr gut vorhergesehen und dann Matrix und was es sonst noch alles gibt. Mhm. Dieses Szenario wurde vor 20 Jahren, es gibt die sogenannte Weltuntergangskommission, das sind Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich überlegen, woran wird die Menschheit untergehen. Ja. Und im Moment führt Klimawandel sehr gut, ist jetzt kurzfristig abgelöst worden von Putins Atombombe wegen Weltkrieg. Und jetzt sind wir, und tatsächlich ist im Moment Platz 3 das Terminator-Szenario, das vor 20 Jahren unter ferner Liefen war. Und das ist jetzt, das kommt tatsächlich jedes Jahr immer weiter rauf. Und das ist durchaus ein ernstzunehmendes Thema. Die Frage ist, werde ich es nur erleben oder werde ich es nicht erleben oder bin ich Ursache dafür?
Und damit möchte ich den Podcast beenden heute. Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Gerne, und ich wünsche noch viel Spaß, egal ob mit der künstlichen Intelligenz, mit jemand Menschlichen oder mit der Topfpflanze.
Werner Gruber hat uns heute einige Denkanstöße gegeben. Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine werden wohl immer mehr verschwimmen. Wir können also gespannt sein, was die Zukunft noch für uns beinhaltet. Vielleicht können wir sie auch ein wenig beeinflussen. So viel ist jedenfalls sicher, schon bald gibt es eine neue Folge des Erotikforum FM Podcasts. Alle bisherigen Folgen hörst du unter erotikforum.fm oder du abonnierst uns auf Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Streaming-Plattformen. Bis bald, eure Jenny.